HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit hinter dem Bosporus. Zu ihren Lehmhütten und Vielweibern.
Was Poggenburg gesagt hat, erinnert mich, und das sage ich zum ersten Mal, an das, was der Gauleiter in Berlin in den 20er Jahren, Josef Goebbels, damals an Hetze entfesselt hat.
Ich glaube, in der Türkei gibt es überhaupt keine Kamele. Und daran sehen Sie eben, dass es Polit-Satire war an dieser Stelle. Und die ist erlaubt, gerade zur Aschermittwoch ist die erlaubt.
Hass und Hetze hat nichts mit Zuspitzung zu tun, auch nicht mit Aschermittwoch.
Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch.
Was ich sehe, ist, dass es Politiker gibt, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass in ihrer Haltung zu einer eigenen Strategie machen.
Entschuldigen kann ich mich nicht. Ich würde eher darum bitten, das mit einer ganzen Ecke mehr Humor aufzunehmen. Auch an die türkische Gemeinde.
Wenn jetzt der ganze Saal jubelt mit dem Aufruf abschieben, dann ist es kein Witz mehr.
Es war der Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, der dieses Mal ausloten durfte, was die bundesdeutsche Gesellschaft aushalten kann und will. Und es war der sogenannte politische Aschermittwoch letzte Woche, den er dafür wählte, gut gewählt, denn an diesem Tag werden auch anderswo gerne deftige Sprüche und Schenkel geklopft und auf Kosten der politisch Andersdenkenden gekeilt und gejohlt. André Poggenburg gehört zum völkischen Flügel der AfD, möchte die Abgrenzung seiner Partei zur Pegida abschaffen, trat schon mal zusammen mit Neonazis auf und gehörte zu jener WhatsApp-Gruppe der AfD, in der die Machtergreifung diskutiert wurde. Nun also spricht er von Kümmelhändlern und Kameltreibern und meint die Türken in Deutschland. Kann es wohl sein, dass dem ostdeutschen Herrenmenschen da ein bisschen was durcheinander geht? Das mit den Kamelen in der Türkei, die da fehlen, hat er ja schon selbst gemerkt. Aber wo wären wir im ach so hochentwickelten Europa wohl heute ohne die Kümmelhändler von jenseits des Bosporus? Kleine Kümmelkunde für die AfD. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und liebe AfD-Mitglieder und Zuhörer, falls Sie sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen und dann hier gleich anrufen werden, können wir uns jetzt schon mal André Poggenburg sinngemäß zitierend verteidigen. Ist ja nur Spaß, ist ja nur der Tag. Fangen wir gleich mal an mit der Kümmelkunde. Ich kenne als Hobbykoch und Gärtner drei Sorten Gewürz, die alle Kümmel heißen, aber keineswegs miteinander verwandt sind. Da gibt es zunächst den auch bei uns verbreiteten Wiesenkümmel oder echten Kümmel, Carum Carvi. Dann gibt es Cuminum Ciminum, den Kreuzkümmel, Heil- und Gewürzkraut schon der alten Ägypter und Römer. Und dann gibt es die Familie Nigella, die Schwarzkümmel, zu denen neben der Gewürz- und Ölpflanze auch so wunderbare Blumen wie die Jungfer im Grünen gehören. Das nur mal vorweg als kleine botanische Einführung. Jetzt folgt die kulinarische. Und die machen wir mit Professor Peter Heine, Islamwissenschaftler, Philosoph und Ethnologe und Autor eines Buches über die Geschichte der Esskultur, das den bezeichnenden Titel trägt »Köstlicher Orient«. Guten Tag.
Guten Tag.
Das hört sich so an, der Titel Ihres Buches, als käme die Esskultur schlechthin aus dem Orient, also auch unsere europäische Esskultur. Ist das so?
Ja, ich glaube schon, dass man das weitgehend sagen kann. Also die Vorstellung, dass Essen eine große Bedeutung hat und auch als Kunst verstanden werden kann, die ist im Orient schon auch vorislamisch sehr verbreitet gewesen.
Vorislamisch heißt auch in Persien und sowas.
Auch ja, und auch bei den altorientalischen Kulturen und Religionen.
Und weil wir es heute hier vom Kümmel haben, welche Rolle spielt der Kümmel in der orientalischen Küche?
Also der Kümmel, der im Nahen Osten eine Rolle spielt, das ist der Kreuzkümmel, auch Kumin. Und der ist aus dem Orient dann nach Europa gekommen. Er spielte dann schon in der klassischen Antike eine große Rolle. Und tut das auch bis heute. Das ist ja ein außerordentlich wichtiges Gewürz, eine wichtige Zutat. Denn wenn man Kümmel in ein schwer verdauliches Essen gibt, dann ist das besser verträglich.
Nicht nur das, es ist auch ein Heilkraut. Also so alle Kümmel sind eigentlich Heilkräuter.
Also man kann fast sagen, ein großer Teil der Gewürze, die wir kennen, ist in der klassischen nahöstlichen Küche gleichzeitig auch ein Medikament. Das heißt, die Ärzte verschreiben es auch.
Früher wurden Gewürze auf den Handelswegen verbreitet und zum Teil mit Gold aufgewogen. Verdanken wir dem Handel mit dem Orient, also dem ferneren Osten und dem näheren Süden Europas, unsere Gewürze insgesamt?
Ja, das wird man bis auf ganz wenige Dinge sagen können. Es gibt natürlich eine Reihe von abendländischen Gewürzen, das sind vor allen Dingen Kräuter, also beispielsweise Thymian oder Ähnliches, die hier bekannt sind. Aber die große Anzahl von Gewürzen, die wir so kennen, die stammen alle aus dem Orient oder sie stammen eben von noch weiter aus dem Osten und sind durch arabische Händler dann zu uns gekommen.
Also aus China und dem Fernen Osten.
Ja, aus Indien, aus den sogenannten Gewürzinseln. Also Muskat zum Beispiel ist so ein klassisches Beispiel. Die kommen von da.
Sie schreiben in Ihrem Buch von arabischen Innovationen in der Esskultur, die einhergehen mit der Professionalisierung der Küche. Ist der Beruf Koch eine orientalische Erfindung?
Nein, es ist wohl keine orientalische Erfindung in dem Sinne, aber, denn es gab auch in der klassischen Antike in Rom beispielsweise auch bekannte Köche. Wir haben auch von denen Kochbücher und Rezepte. Aber diese systematische Entwicklung, dass also Kochen etwas war, was nicht nur für die Oberschicht galt, sondern dass auch das vor allen Dingen eine Mittelschicht war, die sich dann intensiv für das Kochen interessiert hat und auch selber gekocht hat. Also auch Musiker oder Dichter und Sängerinnen waren zum Teil berühmt für ihre Kochkunst.
Haben die auch Rezepte verbreitet dann?
Ja, es wird gesagt, sie haben sie verbreitet. Es kann aber genauso gut sein, dass bestimmte Rezepte nach denen genannt wurden, weil sie die vielleicht so gerne gegessen haben.
Sie schreiben von einer zweiten innovativen Zeit in der orientalischen Küche, die Sie uns im Buch ausbreiten. Das ist die Zeit des Osmanischen Reiches. Warum wurde es da wieder innovativ? Aufgrund der schieren Größe des Reiches, das so viele verschiedene Esskulturen umfasst hat, die man dann zusammenbringen konnte?
Ja, das ist sicherlich ein wichtiges Moment. Also grundsätzlich muss man einfach mal sagen, dafür, dass eine große Esskultur entsteht, bedarf es eben gute Handelswege, dass die Zutaten hin und her kommen. Es braucht eine genügend große Gruppe von Leuten, die sich fürs Essen interessieren. Ein englischer Autor hat mal von den abenteuerlustigen Essern gesprochen. Also jemand, der es auch einfach mal riskiert, etwas, was er gar nicht kennt, mal auszuprobieren und nicht nach dem Prinzip, kenne ich nicht, mag ich nicht, handelt.
Also keine Bauern im sprichwörtlichen Sinne. Okay. Ja. Was haben wir heute davon? Was ist uns geblieben? Oder andersherum, was würde uns fehlen, wenn es den Austausch zwischen Okzident und Orient nicht gegeben hätte?
Also in der Kochkunst fängt es, ich fange mal mit einem der letzten Buchstaben an, ist Zucker. Das Wort ist schon arabisch und Zucker ist auch als der Rohrzucker nach Europa gekommen, also dann vor allen Dingen nach Süditalien. Übrigens auch in dem Zusammenhang auch Kandis ist ein arabisches Wort. Oder was die Leute vielleicht nicht so gerne haben, Spinat. Kaffee, Marzipan, das hat nichts mit dem Brot des heiligen Markus zu tun, sondern ist eine orientalische Mischung aus Zucker, gemahlenen Mandeln und Rosenwasser. Dann, was mir neulich aufgefallen ist, Hartweizen. Also wir brauchen ja, das steht ja in den meisten heutigen Rezepten, wenn es um Nudeln geht, soll man Hartweizen verwenden. Auch der kommt dann aus dem Orient. Nelken und so weiter, Muskat, Pfeffer, Safran, Zimt, all diese Dinge kommen aus dem Orient.
Also wir wollen bitte besser nicht darauf verzichten, wenn wir selber
kochen. Nein, unbedingt nicht.
Professor Peter Heine, Islamwissenschaftler und Autor des Buches Köstlicher Orient. Sie bleiben uns erhalten, wir sprechen gleich weiter, kümmern uns jetzt aber mal um die Kümmelkunde für die AfD und da um den Herrn, dem wir die Idee für die heutige Kümmelsendung verdanken. Wir haben unseren volksnationalen Kollegen Rainer Dachselt gebeten, uns die Äußerungen und die Aufregung über sie mal zu erklären.
Schon am Tag nach der großartigen Rede des Volksgenossen Ponkenburg mussten wir zu unserem großen Erstaunen in sattsam bekannten Publikationen lesen, das war Rassismus und Volksverhetzung. Da sind uns die linken Spinner und unsere ausländischen Mitbürgerfreunde mal wieder voll reingefallen. Aber zum Glück ist die Rede ja wörtlich dokumentiert. Der Volksgenosse Ponkenburg spricht da unter anderem von Kameltreibern. Was ja nun keine Beleidigung, sondern ein ehrenwerter Beruf ist, wenn man nicht dem modernen Wahn verfallen ist, dass jeder Abitur machen muss. Allerdings wird dieser Beruf aus Mangel an Kamelen in der Türkei sehr selten ausgeübt, eher also gar nicht. Und wer nicht vom linksgrün versifften Schulsystem jeder Allgemeinbildung beraubt ist, weiß das. Und deswegen muss die türkische Gemeinde sich gar nicht angesprochen fühlen, wenn der Volksgenosse Poggenburg mal andeutet, dass diese Kameltreiber sich dahin scheren sollen, wo sie hingehören, nämlich weit hinter den Bosporus, also überhaupt nicht in die Türkei, sondern noch viel weiter weg. Und da wartet die Arbeit, nämlich die Kamele. Und der Aufruf, sich dahin zu begeben oder zu scheren, wie man bei uns urtümlich sagt, ist also in keiner Weise ehrenrührig. Dass der Volksgenosse Poggenburg in diesem Zusammenhang auch Lehmhütten und Vielweiber erwähnt, ist im Rahmen der dichterischen Freiheit sicher nicht zu beanstanden. Und wer behauptet, wo Kameltreiber hausen, gibt's das alles nicht, der soll uns das erstmal beweisen. Da sind wir sehr gespannt. Die Lehmhütte ist ja in der richtigen Klimazone eine respektable Behausung, bei uns eher nicht. Und nichts weiter wollte der Volksgenosse Poggenburg damit andeuten. Und das ist angesichts der herrschenden Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt sicher eine Position, die man vertreten dürfen können muss. Mit Lehmhütten ist dem deutschen Familienvater nicht geholfen und mit viel Weiberei auch nicht, denn das kann er sich nicht leisten, Punkt. Sowas benennt der Volksgenosse Poggenburg offen und das muss doch gestattet sein. Am meisten haben sie sich ja über die Kümmelhändler aufgeregt, unsere sauberen Damen und Herren Gegner. Wahrscheinlich, weil sie im Genderwahn die Kümmelhändlerinnen vermisst haben. Was ihnen in ihrer Verblendung entgangen ist. Der Volksgenosse Poggenburg hat sich, obwohl ihm doch sehr selten passiert, da nur versprochen. Er hat natürlich Kümmeltürke gemeint. Und da sperren sie ihr Maul noch weiter auf, unsere empörten kulturmarxistischen Feinde, nicht wahr? Weil sie dank jahrzehntelanger Verdummung noch nicht mal in der Lage sind, die Wikipedia im Internet zu konsultieren. Da steht's nämlich, der Kümmeltürke ist eine studentische Juxbezeichnung für den ländlichen Bewohner des Umlandes von Halle an der Saale. Der echte Türke kommt da gar nicht ins Spiel, aber der Volksgenosse Poggenburg, denn der stammt aus Weißenfels, um die 40 Kilometer südlich von Halle und ist also damit ein echter Kümmeltürke. Es handelt sich also bei seiner Bemerkung um selbstironische Spöttelei und das ist unseren völlig humorlosen Linkslügenschreibern natürlich nie aufgefallen. Bleibt noch die Frage, warum meint denn der Volksgenosse Poggenburg, dass die Kümmeltürken, also die Bewohner des Umlandes von Halle an der Saale, einen Völkermord an den Armeniern am Arsch haben? Naja, er meint es eben. Und das fällt ja wohl unter die Meinungsfreiheit.
Also die Türken können sich beruhigt wieder hinlegen. Wie es den Menschen in der Umgebung von Halle, also den echten Kümmeltürken, geht, ist eine andere Frage. Kommen wir zurück zu dem, was uns von jenseits des Bosporus im Laufe der Zeiten so alles erreicht hat. Und weil wir hier in HR2 Kultur sind, kümmern wir uns um die Kultur, nicht nur um die Esskultur. Und das machen wir weiter mit Professor Peter Heine, Islamwissenschaftler und Ethologe und Autor des Buches Köstlicher Orient. Gerade hatten wir es, Herr Professor Heine, von der kulinarischen Kultur, die uns von jenseits des Bosporus erreicht hat. Jetzt schauen wir mal auf den ganzen Rest, von dem auch schon Goethe im westöstlichen Divan gesprochen hat, angesichts des heute so prüden und lustfeindlichen Islam eher verwunderlich. Herausragende Liebeslyrik stammt von dort. Auch die Tausend und eine Nacht ist im Original alles andere als jugendfrei. Goethe nannte das einen Quell der Inspiration. Hatte das Folgen für die europäische Literatur?
Also für die europäische Literatur sicherlich in vielerlei Hinsicht. Das fängt schon im Mittelalter mit der Minnedichtung an. Die ist nach aller Meinung, die ich kenne, geht hier auf die spanisch-muslimische Liebeslyrik zurück. Mhm,
Und, also Oswald von Wolkenstein nicht ohne die Sarazenen sozusagen.
Und hinterher natürlich dann nach Goethe kommen dann eben Heinrich Heine, Rückert und so weiter. Also vor allen Dingen die Romantiker haben sich sehr für die orientalische Literatur interessiert.
Also Hafiz zum Beispiel, Lieblingsgedichte. Auch die Wissenschaft stammt zu guten Teilen aus dem Orient. Zum einen haben arabische Gelehrte uns die, das ist ja bekannt, die eigenen antiken Denker bewahrt und überliefert, die im frühen Mittelalter in Europa in Vergessenheit geraten waren oder die Kirche sozusagen eliminiert hat, weil das Weltbild ihr nicht gepasst hat. Aber sie haben die antike Kultur auch weiterentwickelt und uns dann sozusagen zurück, nicht nur bewahrt, sondern uns erweitert zurückgegeben. Was kommt da noch aus Arabien dazu?
Also da spielt eine ganz große Rolle alles, was mit Naturwissenschaft, Medizin, übrigens auch mit Musik zu tun hat. Also Mathematik wäre ohne verschiedene arabische Mathematiker nicht zu denken, die Astronomie genauso, die Mineralogie, aber vor allen Dingen die Medizin. Also Avicenna, der ja vor allen Dingen, oder arabisch dann eben Sina, ein Autor des 10., 11. Jahrhunderts. Das war jemand, der nicht nur, das war er uns zunächst ja bekannt, als Philosoph bekannt, sondern er war der wahrscheinlich bedeutendste Arzt oder medizinischer Autor für lange, lange Jahre. Mhm. Also sein Buch von den Grundlagen der Medizin ist noch bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein in Salerno, also in Italien, an einer medizinischen Hochschule gelehrt worden.
Dann rechnen wir heute mit arabischen Zahlen. Ist das Zufall oder stammt unsere Mathematik auch aus dem Orient?
Also in der Form auf jeden Fall. Das heißt, kommt sie eigentlich aus Indien, aber die Araber haben sie dann eben weiter nach Europa auch gebracht. Wir könnten komplizierte Rechenoperationen, die heute notwendig sind, wahrscheinlich gar nicht machen. Zum Beispiel, weil das lateinische Zahlensystem keine Null kann.
Genau, die Römer hatten keine Null. Fazit? Ohne den Einfluss des Orients wären wir heute hier alle noch im hallensischen Sinne Kümmeltürken, also Bewohner der Wiesensteppe, auf der bestenfalls Kümmel wächst?
Ja, das kann man durchaus so sagen.
Professor Peter Heine, Islamwissenschaftler und Ethnologe und Autor eines Buches über die Geschichte der Esskultur, das den bezeichnenden Titel trägt, Köstlicher Orient. Kleine Kümmelkunde für die AfD, der Tag in HR2 Kultur.
Orientalisches Chili con Carne. Zubereitung. Erstens. Eine Zwiebel fein würfeln, 100 Gramm Möhren schälen, 100 Gramm Zucchini putzen, beides fein würfeln. 250 Gramm Rinderhack zerkrümeln und in 2 Esslöffel Öl knusprig braun anbraten. Möhren, Zucchini, eine durchgepresste Knoblauchzehe und Zwiebel kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und einem Teelöffel gemahlenem Kreuzkümmel würzen. Zweitens. 300 Gramm stückige Tomaten und 250 Milliliter Gemüsebrühe zugeben, zugedeckt 15 Minuten köcheln lassen. 2 Esslöffel Petersilie hacken. 80 Gramm Schafskäse grob raspeln. 100 Gramm weiße Bohnen aus der Dose abtropfen lassen, zur Soße geben, eventuell mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel nachwürzen. Drittens. Mit Petersilie und Schafskäse bestreuen. Dazu passen geröstete Tortillafladen und Limette.
Von den Kümmelrezepten zurück zu den Kümmelhändlern und dem politischen Aschermittwoch der AfD im Osten der Republik. Es war nicht das erste Mal, dass Sachsen-Anhalts AfD-Chef bewusst Grenzen überschritt. Provokation, das ahnten wir schon seit der Gründung der Partei und wissen es, seit ein Strategiepapier öffentlich wurde. Provokation ist bewusst gewähltes Mittel der Politik der AfD. Im Falle Pockenburg und auch beim thüringischen AfD-Chef Höcke steckt dahinter aber mehr als das Heischen um politische und immer auch mediale Aufmerksamkeit. Vor allem in Ostdeutschland radikalisiert sich die Partei und das ist ebenfalls Strategie, sagt unser Reporter Ulrich Wittstock aus Magdeburg.
André Pockenburg verfügt über ein ganzes Arsenal vergifteter Begriffe. So bezeichnete er im Magdeburger Landtag AfD-kritische Studenten als Wucherung am Volkskörper und schlug vor, diese in seinen Augen linksextremen Lumpen einer praktischen Arbeit zuzuführen. Solche Äußerungen sind jedoch keine plötzlichen Eingebungen von Sachsen-Anhalts AfD-Landeschef. Ganz im Gegenteil, denn Pockenburg hält sich bei seinen öffentlichen Auftritten streng ans Manuskript. Der Skandal ist also immer kalkuliert. So auch in Pirna zum politischen Aschermittwoch der AfD. Weil die türkische Gemeinde in Deutschland sich kritisch zur Idee eines Heimatministeriums geäußert hatte, warf Pockenburg nun den Deutsch-Türken fehlende Heimatliebe vor.
Dass diese unsägliche doppelte Staatsbürgerschaft logischerweise nichts anderes hervorbringen kann als Heimat- und vaterlandsloses Gesindel, das wir hier nicht länger haben wollen.
Abschieben, abschieben, skandierte das Publikum im Anschluss. Wohlgemerkt, es ist hier von deutschen Staatsbürgern die Rede. Allerdings war das wohl dann doch eher ein Missverständnis, erklärte Pockenburg am Tag danach. Es handele sich nämlich bei seinen Äußerungen keinesfalls um Rassismus, denn eigentlich sei sein Auftritt satirischer Natur gewesen.
Aschermittwochs Rede werden sicherlich von vielen Akteuren unterschiedlichster politischer Couleur Aussagen getroffen, die im normalen Alltag, im normalen politischen Diskurs unangebracht wären. Aber an dem Tag, halt erlaubt sind. Entschuldigen kann ich mich für gestern nicht. Ich würde eher darum bitten, das könnte ich tun, würde ich tun, das mit einer ganzen Ecke mehr Humor aufzunehmen.
Das Lachen blieb allerdings so manchem im Halse stecken. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Auch der AfD-Bundesvorstand sah sich genötigt zu reagieren und erteilte Poggenburg eine Abmahnung. In seinem eigenen Landesverband gibt es indes keine öffentliche Kritik. Immerhin ist die AfD mit über 24% bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt zweitstärkste Partei geworden. So mancher hatte gedacht, dass die AfD-Fraktion im Parlamentsbetrieb sich den politischen Gepflogenheiten anpassen werde. Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die Partei radikalisiert sich weiter und das ganz bewusst. So zumindest sieht es Holger Stahlknecht, Sachsen-Anhalt-CDU-Innenminister. Aus seiner Sicht ist Poggenburgs Aschermittwochrede Teil einer politischen Strategie.
Also man muss nicht auf jede Provokation reagieren. Da gehört auch ein Stück weit Gelassenheit dazu, das nicht zu tun. Aber im vorliegenden Fall halte ich das schon für wichtig, dass man sich artikuliert. Es kann nicht angehen, dass andere beleidigt werden, auch an einem politischen Aschermittwoch. Und Herr Poggenburg macht das gezielt und bewusst. Und es ist ein Sprachgebrauch, den wir bislang in der Art und Weise eigentlich nur von der NPD kannten. Und insofern habe ich die Sorge, dass Herr Poggenburg dabei ist, die AfD zu einer NPD-Light umzufunktionieren.
Dennoch hält Stahlknecht nichts davon, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, wie inzwischen gelegentlich gefordert wird. Poggenburg hingegen will den völkischen Teil der AfD weiter stärken. Sein jüngster Vorschlag zielt zumindest in diese Richtung. Da es im Osten de facto keine Trennung zwischen der AfD und der Pegida-Bewegung gebe, solle der offizielle Abgrenzungsbeschluss gekippt werden, so Poggenburg. Dass er in Dresden ähnlich gefeiert wird wie in Pirna, darf als sicher gelten.
Fragt sich nur, was der Rechtsstaat dazu zu sagen hat. Thomas Burgemeister, Rechtsanwalt in der Kölner Kanzlei Wilde, Beuger und Solmecke, die viel mit Medienrecht befasst ist und damit auch mit der Grenze der Meinungsfreiheit. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Auch im Fall Poggenburg und manches anderen AfD-Redners geht es um das, was die Meinungsfreiheit noch abdeckt, also um das, was man doch wohl noch sagen dürfen wird. Wenn wir zunächst mal im persönlichen Bereich bleiben, bei persönlicher Beleidigung endet die Meinungsfreiheit. Das haben wir im Fall Böhmermann gelernt, oder?
Ganz genau. Also die Meinungsfreiheit, die ist natürlich immer die Grundstufe, aber die wird da irgendwo beschnitten, wo das Ganze eine reine Beleidigung eines Dritten oder mehrerer Dritter darstellt.
Und da hilft es auch nichts, wie das Böhmermann gemacht hat, mit seinem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten, dass das extra als Satire gekennzeichnet wird?
Das kann natürlich auch einen Einfluss auf die Bewertung haben. Man muss da immer die Gesamtumstände irgendwo betrachten. Also die Aussage darf nie nur isoliert betrachtet werden, sondern auch die Umstände, zum Beispiel wenn es sich wie in dem Fall Böhmermann um Satire handelt, spielen da natürlich auch eine Rolle, wie das Ganze letztendlich zu beurteilen ist.
Nun geht es hier im Falle Poggenburg aber offensichtlich um eine Bevölkerungsgruppe und nicht um Einzelpersonen, die geschmäht werden. Ist das die Grenze, die der Paragraph 130 des Strafgesetzes zieht, wo also der Tatbestand der Volksverhetzung greift?
Das ist natürlich eine Frage, die hier letztendlich im Ergebnis die Staatsanwaltschaft und ein Gericht fällen müssen. Aber aus meiner Sicht stellen sich hier schon viele, viele Anzeichen dar, die davon ausgehen lassen, dass es hier Volksverhetzung sein könnte, diese Aussage, ja.
Und da hilft es auch nichts, wenn er sagt, naja, das ist eine Aschermittwochrede gewesen und das ist eigentlich als Satire aufzufassen.
Das wird natürlich im Ergebnis da auch mit reinspielen, aber beim politischen Aschermittwoch ist natürlich eher gedeckt, dass vielleicht ein etwas schärfer formulierter Angriff auf einen politischen Kontrahenten vielleicht dann nicht so streng beurteilt werden würde. Bei den Aussagen, die hier getroffen wurden, richtete sich das Ganze nicht irgendwo an Politiker oder andere politische Gruppen wie Parteien. Von daher denke ich, dass das wenig irgendwo reinspielen dürfte.
Das heißt, weil er nicht gesagt hat, also eure Zuwanderungspolitik oder die doppelte Staatsbürgerschaft und die SPD und die CDU angegriffen hat, sind sozusagen das Manko, sondern er hat die Türken in Deutschland oder die Deutsch-Türken, die ja die doppelte Staatsbürgerschaft vielleicht haben, konkret angegriffen, also eine Bevölkerungsgruppe, das ist strafbar.
Genau, das ist richtig. Wenn man jetzt hier irgendwo eine politische Partei oder einzelne Parteimitglieder angegangen hätte wegen derer Politik, dann wäre das Ganze nicht als Volksverhetzung zu werten, weil sich die nur irgendwo darstellen kann, wenn hier gezielt gegen eine irgendwo religiöse, rassische, ethnische, wie auch immer, bestimmte Gruppe auf jeden Fall vorgegangen wird oder die angegangen wird. Und das war hier der Fall.
So, und was passiert dann? Im Fall der Dresdner Rede von Björn Höcke, ungefähr einem Jahr her, bei der er das Holocaust-Mahnmal in Berlin, ein Denkmal der Schande, genannt hat, gab es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, wie jetzt auch wieder. Es gab fast 100 Strafanzeigen und strafrechtlich passiert ist dann rein gar nichts.
Ja, das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft hat hier auch ermittelt, ist aber im Ergebnis dann dazu gekommen, dass im vorliegenden Fall kein Straftatbestand verwirklicht ist, weil es sich da eben nicht an eine konkrete Gruppe die Aussage direkt gerichtet hat.
Also wenn ich eine Politik schmähe, dann darf ich das. Wenn ich eine Bevölkerungsgruppe schmähe, dann darf ich das nicht.
Ganz so einfach ist es nicht, aber im Wesentlichen kann man sich das schon so als grobe Richtlinie zur Abgrenzung schon merken. Genau.
Und was passiert nun? Was würden Sie, wenn Sie jetzt einen der Geschmähten vertreten müssten, eine solche Strafanzeige aufsetzen müssten, was würden Sie denken, was könnte passieren?
Also es besteht hier natürlich die Möglichkeit der Geld- oder auch der Freiheitsstrafe. Und ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft hier auch sich das Ganze sehr genau nochmal anschauen wird und dann wahrscheinlich schon irgendwo zum Ergebnis kommt, dass es hier eine Volksverhetzung darstellen könnte. Wenn das der Fall ist, ist auch mit einer entsprechenden Strafe, also Geld- oder Freiheitsstrafe, zu rechnen, wobei in der Regel zunächst von einer Geldstrafe Gebrauch zu machen ist und Freiheitsstrafen da tatsächlich in Wiederholungsfällen oder in besonders schwerwiegenden Fällen zu erwarten.
Also im Gesetzestext steht, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft, aber ich weiß, dass die unter 2 Jahren gerne dann auch mal anders umgewidmet werden können, ja?
Genau.
Das meinen Sie?
Ja.
Gut, dann wäre, wenn das passieren würde, der Rechtsstaat nicht der zahnlose Tiger, als der in den rechten Internetforen gerne verhöhnt wird, jetzt auch gerade wieder zu lesen nach diesem politischen Aschermittwoch?
Ich denke persönlich, dass wir hier sehr viele Instrumente haben, die auch geeignet sind, sowas wie die Volksverhetzung künftig zu vermeiden. In der Vergangenheit hat sich auch schon in mehreren Fällen gezeigt, dass ähnliche Äußerungen als Volksverhetzung dann im Ergebnis geahndet wurden. Da wurden Geldstrafen auch ausgeurteilt von Gerichten. Und man muss natürlich irgendwo abwägen, dass hier einerseits die Meinungsfreiheit natürlich als höchstes Gut, was wir haben, auf der einen Seite steht und die natürlich durch eine weitere Gesetzgebung auch irgendwo beschnitten würde. Und das, denke ich, ist schwierig irgendwo zu rechtfertigen, wenn man schon wirklich wirksame Mittel hat.
Der Rechtsanwalt Thomas Burgemeister aus Köln, recht herzlichen Dank. Kleine Kümmelkunde für die AfD, der Tag in HR2 Kultur.
Spanferkel mit Mojo Picon und Röstkartoffeln. Zubereitung. Erstens. Die Spanferkelkeule längs halbieren und in 6 bis 8 gleich große Stücke schneiden. Den Knoblauch durchpressen und mit Paprika, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel mischen. Das Fleisch damit rundherum würzen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch darin bei starker Hitze von beiden Seiten 5 Minuten goldbraun anbraten. Das Fleisch auf ein Backblech legen, Rosmarin und Lorbeer zerpflücken und darauf verteilen. Im vorgeheizten Ofen auf der 2. Schiene von unten bei 220 Grad 15 Minuten garen, dann die Hitze auf 180 Grad reduzieren. Das Spanferkel 50 Minuten weiter garen, dabei mehrmals wenden und mit dem Fleischsaft bestreichen. Zweitens. Für die Mojo Picon das Brot grob schneiden und in einem hohen, schmalen Gefäß in 7 Esslöffel kaltem Wasser und Essig einweichen. Knoblauch, Chili, Kreuzkümmel und Salz zu einer feinen Paste zerstoßen und zum Brot geben. Mit edelsüßem und scharfem Paprikapulver würzen. Das Olivenöl zugießen und alles mit dem Schneidstab fein pürieren. Drittens. Die Kartoffeln schälen, waschen und abtropfen lassen, kleinere Kartoffeln vierteln, größere in Stücke schneiden. 10 Minuten in Salzwasser vorkochen, dann abgießen und abtropfen lassen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten unter Wenden goldbraun braten. Mit Paprikapulver würzen. Viertens. Das Spanferkel aus dem Ofen nehmen und heiß mit der Mojo Picon und den Röstkartoffeln servieren.
Kleine Kümmelkunde für die AfD, der Tag in HR2 Kultur. Vorhin haben wir schon von der Hoffnung gehört, dass die AfD, wenn sie erstmal in den Parlamenten sitzt, schon lernen werde, sich anzupassen. Nun sitzt die AfD seit dieser Legislaturperiode nicht mehr nur in Kommunal- und Landesparlamenten, sondern auch im Bundestag. Und sie stellt dort auch 3 Ausschussvorsitzende. Und da spätestens in diesem Hohen Hause angekommen, da wird sie sich doch wohl etwas anders gerieren, oder? Sabine Müller hat die AfD im Bundestag im Blick.
Alexander Gauland klatscht wie in Zeitlupe. Langsam und schlaff lässt der AfD-Fraktionschef 5-mal die Hände ineinander fallen. Es ist der 31. Januar, Holocaust-Gedenken im Bundestag. Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble hat gerade diesen Satz gesagt.
Es muss uns aber beunruhigen, wenn Angriffe auf Zuwanderer, auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte stillschweigend oder gar laut gebilligt werden.
Gaulands Kollegin Alice Weidel tut sich noch schwerer als er. 2-mal klatscht sie lustlos, während die anderen Fraktionen laut und lange applaudieren. Ähnlich am 22. Januar bei der Veranstaltung zum Élysée-Vertrag. Nach der Rede des französischen Parlamentspräsidenten gibt es stehende Ovationen. Nur die AfD-Abgeordneten bleiben demonstrativ sitzen. Wir sind anders, das ist die Botschaft der 92 AfD-Neulinge im Bundestag. Anders als die Altparteien oder wie Alice Weidel es nennt.
Offensichtlich ist es Ihnen, die hier schon länger sitzen, herzlich egal, was Sie den Bürgern versprechen.
Die AfDler zelebrieren ihre Auftritte am Rednerpult, nutzen sie für scharfe Kritik an den sogenannten Mainstream-Parteien und ihren Vertretern.
Natürlich müssen Fluchtursachen bekämpft werden. Deshalb sagen wir ja, Merkel muss weg.
Die AfD-Abgeordneten halten keine klischeehaft rechten Kameltreiberreden à la André Poggenburg oder Björn Höcke. Aber provozieren tun sie durchaus. Teilweise unterschwellig, teilweise sehr offen. Wie der Abgeordnete Gottfried Curio bei der Debatte über den Doppelpass.
Ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie. Das wollen wir nicht.
Entartet? Schämen Sie sich, schreit der grüne Fraktionschef Anton Hofreiter in Richtung AfD-Fraktion. Hier wird NS-Sprache benutzt und Sie klatschen. Im Netz werden solche Videomitschnitte geteilt und gefeiert unter AfD macht Merkel brutal fertig oder Altparteien toben. Wenn die AfD Anträge einreicht oder kleine Anfragen an die Bundesregierung richtet, ist das Themenspektrum überschaubar. Migration, Asyl, Islam, Grenzkontrollen, Euro-Rettung. Gezielt greift die AfD Themen auf, mit denen sie andere, vor allem die Union, vorführen kann, wie den Doppelpass.
Bei allem Verständnis für Ihren Antrag werden wir die nicht mitgehen.
Wenn Unionsredner sich dann winden müssen, weil sie einen AfD-Antrag ablehnen, der eigentlich in ihrem Interesse ist, dann spürt man die Genugtuung ganz rechts im Plenum. Und noch eine weitere Strategie verfolgt die AfD, mit dauernden Zwischenrufen und Zwischenfragen die Redner der anderen Parteien aus dem Konzept zu bringen und sich selbst extra Gehörzeit zu verschaffen.
Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hagedorn?
Wenn das mal nicht gestattet wird, was übrigens die Ausnahme ist, hagelt es Beschwerden. Die AfD inszeniert sich in der Opferrolle. Was auffällt, die AfD-Abgeordneten sitzen meist in voller Mannschaftsstärke im Plenum und weisen gerne darauf hin, wenn das bei anderen Fraktionen nicht der Fall ist. Andererseits haben die AfDler vermutlich auch nicht so viel nebenher zu tun, was etwa Einladungen zu Veranstaltungen oder Netzwerken mit anderen Fraktionen betrifft. Darüber, wie die AfD in der Alltagsarbeit in den Bundestagsausschüssen agieren wird, kann man noch nichts sagen. Die Ausschussarbeit fängt in dieser Woche erst wirklich an. Aber die AfD hat alle Ausschussvorsitze bekommen, die sie wollte. Haushalt, Recht, Tourismus. Und sie hat jetzt auch ein Mitglied im Geheimdienstkontrollgremium des Bundestags. Nachdem der AfD-Kandidat Roman Reusch im ersten Wahlgang durchgefallen war, hatte Fraktionschef Gauland gedroht.
Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg kriegen.
Der Krieg oder die Revanche, wie es dann genannt wurde, kam zeitnah. Die AfD führte die anderen Fraktionen vor, als sie an einem schlecht besuchten Plenarabend einen Hammelsprung beantragte. Einen Posten hat die AfD bisher nicht bekommen, einen Bundestagsvizepräsidenten. 3-mal hat ihr Kandidat Albrecht Glaser keine Mehrheit erhalten. Die anderen Parteien wollen keinen weiteren Wahlgang zulassen. Die AfD hält noch jedenfalls an Glaser fest. Nach außen ist die Fraktion geschlossen, intern soll es aber teilweise heftig rumoren, hört man. Es geht um den Führungsstil von Fraktionschefin Weidel, um ihre Angst vor Kritikern und um den generellen Umgangston untereinander. Demnächst ist eine Fraktionsklausur geplant, inklusive Mediator. Von solchen internen Streitigkeiten wird die Öffentlichkeit vermutlich nichts hören, wenn die AfD-Fraktion im April ihren eigenen Newsroom aufmacht. Eine Redaktion jenseits der klassischen Pressestelle. 20 Mitarbeiter, Verbreitung von AfD-Inhalten vor allem in den sozialen Medien, rund um die Uhr, inklusive TV-Studio. Fraktionschefin Weidel sagt, solange die AfD von vielen Medien ignoriert oder mit Fake News gezielt schlecht gemacht werde, könne es nur diesen Weg geben.
Das Modell kennen wir von Donald Trump. Helmut Kellersohn, Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir haben schon gehört von der Strategie der Provokation, die die AfD pflegt. Nun scheint das im Fall der jüngsten Rede des sachsen-anhaltinischen AfD-Vorsitzenden eine Art Doppelstrategie zu sein. Einmal provoziert er bewusst nach außen, das bedeutet Aufregung und das bedeutet Öffentlichkeit. Und dann, so hat uns zumindest unser Reporter aus Magdeburg das nahegelegt, provoziert er offenbar auch nach innen. Er will die AfD bewegen. Wohin? Nach rechts wahrscheinlich.
Also das Letzte muss man auf jeden Fall annehmen. Und ich denke, dass es in der AfD schon seit Längerem einen Kampf zweier Linien gibt, der sich an den verschiedensten Fragestellungen und Problemen festmacht. Ursprünglich hing es vor allen Dingen zusammen mit der Fragestellung, wie das Parteiverständnis auszusehen hat. Da stand sich also gegenüber die Version Höcke, der von einer fundamental oppositionellen Bewegungspartei sprach, und auf der anderen Seite damals noch eben Frau Petri, die eben eine ganz normale Partei im klassischen Sinne vor Augen hatte.
Und wer hat
dieser Kampf zwei Linien, der setzt sich nun fort an anderen Stellen, also zum Beispiel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und so kann man eben auch davon ausgehen, dass die Rede von Höcke beziehungsweise jetzt von Poggenburg genau in diese Richtung zielt, nämlich die ostdeutschen Landesverbände zu einer Einheitsfront zusammenzuschließen, dazu Pegida zu nehmen, anzubinden. Bachmann und Drebitz saßen ja auch in der vordersten Reihe in Pirna. Und hinzu kommt dann noch die Neue Rechte, vertreten auf diese Aschermittwoch-Veranstaltung durch den Kompakt-Herausgeber Jürgen Elsässer.
Das heißt, Sie sehen da eine Front der Ostdeutschen innerhalb der AfD?
Auf jeden Fall. Es waren zwei Ostverbände ja nicht dabei, aber die vier wichtigsten waren dabei, die meisten Aussichten haben, bei den nächsten Wahlen möglicherweise zu gewinnen, also wie beispielsweise in Sachsen. Und das macht natürlich die Stärke dieser Ostverbände aus, obwohl die größten Landesverbände natürlich im Westen zu finden sind. Und auch was die absoluten Wählerstimmen anbetrifft, sind natürlich die Westverbände eigentlich am stärksten. Aber Ostdeutschland besteht die Möglichkeit, dass die AfD dort in der Tat das werden könnte, was sie sich vorgenommen hat, nämlich eine Volkspartei zu wählen, und die anderen Parteien, also vor allen Dingen die SPD und dann natürlich auch die CDU, auf die Plätze zu verdrängen.
Also da tritt diese schon klassisch zu nennende rechte Provokationsstrategie, das gesellschaftlich nicht akzeptierte bewusst zu sagen, um das auszuweiten, was man sagen darf sozusagen oder was noch nicht sanktioniert wird, tritt da eigentlich in den Hintergrund, weil das, was Sie uns jetzt beschreiben, ist eine innerparteiliche Auseinandersetzung innerhalb der AfD. Ist das die Fortsetzung dessen, was wir schon kennen, also von der Gründung bis heute?
Natürlich ist das die Fortsetzung und immer unter anderen Umständen, unter anderen Bedingungen. Und die Provokation, die von Höcke und von Poggenburg ausgehen, haben sich auch immer gegen den jeweiligen Parteivorstand gerichtet. Nun ist der derzeitige Parteivorstand ja praktisch ein Fürsprecher von Höcke, weil man genau weiß, dass der Durchbruch der AfD in Ostdeutschland erfolgen kann und erfolgen müsste.
Sie meinen, wenn Alexander Gauland das immer ein bisschen kleinredet und sagt, na ja, das war der Aschermittwoch und da darf man doch mal und so weiter, ich kritisiere jetzt nicht einzelne Sätze oder so, dann hat das, dann bedeutet das, er weiß schon, dass die es schaffen könnten und er alleine nicht?
Ja, also so könnte man das ausdrücken. Ich meine, wenn man die Schriften von Gauland kennt, also er hat ja mehrere Bücher geschrieben zum Begriff des Konservatismus, dann weiß man, dass er eher auf einer ja, Linie liegt, die meinetwegen hier in Deutschland durch die junge Freiheit verkörpert wird. Und das ist, sagen wir mal, jetzt eine jungkonservative Linie, die relativ moderat ist.
Mhm.
Aber er kennt natürlich die Verhältnisse und er kennt irgendwo erkennt die Möglichkeiten, die sich in Ostdeutschland erschlossen haben und die eben von Poggenburg und Höcke bedient werden. Und deswegen versucht er irgendwo Kritik abzuwiegeln.
Also er hält die Klappe eigentlich oder ja, sagt nichts dazu.
Ja.
Helmut Kellersohn, Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung. Recht herzlichen Dank. Kleine Kümmelkunde für die AfD, der Tag in HR2 Kultur.
Rotes Linsengemüse. Zubereitung. Erstens. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und 100 Gramm Kartoffeln schälen und fein würfeln. 2 Teelöffel Butter in einem Topf schmelzen, Zwiebeln und Knoblauch 2 Minuten dünsten. Zweitens. 100 Gramm rote Linsen und Kartoffeln zugeben und 1 Minute mitdünsten. 2 Teelöffel Tomatenmark und 2 Messerspitzen gemahlenen Kreuzkümmel, also Kumin, unterrühren. Alles mit 350 Milliliter Gemüsebrühe ablöschen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 10 Minuten garen. Drittens. Linsengemüse mit Salz, Pfeffer und 2 Teelöffel Zitronensaft abschmecken. Mit 2 Esslöffel grob gehackter glatter Petersilie und 2 Esslöffel gerösteten gehackten Mandeln bestreut servieren.
Falls Sie noch nicht wissen, was Sie heute Abend essen wollen. Der rechte Flügel der AfD, haben wir gehört, will also offenbar eine ostdeutsche Front aufmachen. Die Partei soll noch weiter nach rechts gerückt werden. Da zeichnet sich der nächste Flügelkampf ab oder vielmehr ist längst im Gange. Aber auch wenn es nicht um politischen Richtungsstreit geht, geht es immer gerne um Streit innerhalb der AfD. Ein Paradebeispiel dafür ist die AfD im Westen, hier in Offenbach im Rhein-Main-Gebiet. Wolfgang Hettfleisch.
Im vorigen Herbst bekam ein großes deutsches Unternehmen einen seltsamen Brief. Darin wird ein Mitarbeiter der Firma bezichtigt, Drogen konsumiert und mit ihnen gehandelt zu haben. Verfasst hatte das Schreiben Christine Thüne, die Sprecherin der AfD in Offenbach. Der Konzern war beunruhigt, doch der Mitarbeiter konnte den Vorwurf dank eines Drogentests und einer Haaranalyse entkräften. Inzwischen hat er Thüne angezeigt. In der Strafanzeige heißt es:
Frau Thüne hatte das Ziel, das Vertrauensverhältnis zwischen mir und meinem Arbeitgeber massiv zu stören.
Der bizarre Vorfall ist Ausdruck einer politischen Schlammschlacht in der Offenbacher AfD. Der Mann, den die dortige Parteichefin diskreditieren wollte, hat mal zur AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung gehört. Dann hat er sich mit ein paar Parteifreunden gegen Thüne gewandt und wurde aus der Fraktion ausgeschlossen. Die kleine Gruppe um den Dissidenten stieß ein Parteiausschlussverfahren gegen die Offenbacher AfD-Sprecherin an. Aus guten Gründen findet ein weiterer Thüne-Gegner, der sich nicht vor dem Mikrofon äußern und nicht namentlich genannt werden will. Er teilt mit:
Der Auslöser für das Schreiben wegen des angeblichen Drogenmissbrauchs war, dass der Betreffende bei Frau Thüne wegen der unklaren Verwendung von Fraktionsgeld nachgehakt hat. Da ging es um knapp 900 Euro.
Thüne war Kandidatin bei der Offenbacher Oberbürgermeisterwahl und ist von der AfD Offenbach-Stadt zur Direktkandidatin für die Landtagswahl im Herbst gekürt worden. Im Stadtparlament fällt ihre Fraktion selten auf. Dort hat die AfD unter anderem gefordert, in Kitas und Schulen regelmäßig Schweinefleisch anzubieten und mit einer der Schulen zu vereinbaren, dass auf dem Schulhof Deutsch gesprochen wird. Das fiel bei der Mehrheit ebenso durch wie wenig kontroverse AfD-Anträge, etwa zum Thema alternative Wohnkonzepte oder zur Einrichtung eines Tierfriedhofs. Thüne will sich zu den Vorwürfen gegen ihre Person derzeit nicht äußern. Sie hat ihrerseits den Parteiausschluss ihrer Widersacher beantragt und verweist auf die laufenden Verfahren. Auch ihr Anwalt, dem Fragen zum Konflikt in der Offenbacher AfD vorliegen, geht nicht auf deren Inhalt ein. Nach einem telefonischen Vorgespräch begründet er das mit seiner Erwartung,
dass die Berichterstattung eine negative Konnotation haben wird, sodass eine Auseinandersetzung mit der Fragestellung nicht angezeigt ist.
Das gilt aus Sicht des Anwalts auch für den Vorwurf, Thüne habe in einer WhatsApp-Gruppe extremistische und fremdenfeindliche Inhalte eingestellt, was sie bestreitet. Im Januar hatte das Frankfurter Landgericht einem AfD-Mitglied aus Offenbach per einstweiliger Verfügung untersagt, das weiterhin zu behaupten. Sicher ist, dass es im AfD-Kreisverband Offenbach-Stadt oft drunter und drüber ging. Das bestätigt ein ehemaliges Mitglied, das sich zitieren lässt, um anonym bleiben zu können.
Da sind Leute in Sitzungen aufeinander losgegangen mit allen möglichen Vorwürfen. Sogar von Heroinkonsum war die Rede. Das waren unerträgliche Zustände. Aber ehrlich gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, als hätte irgendjemand, zum Beispiel in der Landespartei, die Absicht gehabt, die Dinge zu ändern.
Der AfD-Landesvorstand macht zum Stand der Parteiausschlussverfahren gegen Thüne und gegen ihre Opponenten derzeit keine Angaben. Er müsse sich da aus juristischen Gründen zurückhalten, erklärt Landessprecher Robert Lambrou. Christine Thüne sieht sich als Opfer einer Verleumdungskampagne und sagt, sie werde sich nicht aus ihren Parteiämtern drängen lassen. Das Parteimitglied, dem Thüne Drogensucht vorwarf, hat sich vor ein paar Wochen an die Landes-AfD gewandt und schriftlich erklärt:
Ich hoffe, der Landesvorstand und das Landesschiedsgericht schaffen hier bald saubere Verhältnisse.
Auch eine Form, sich interessant zu machen, die die AfD da in Offenbach pflegt. Robert Feussel, Politikwissenschaftler an der Universitäten Leipzig und Jena, dort im Forschungsprojekt Podesta, das heißt Populismus und Demokratie in der Stadt, und außerdem Mitautor des gerade in Neuauflage erschienenen Wörterbuchs des besorgten Bürgers. Guten Tag.
Guten Tag.
Auch Sie beschäftigen sich zwangsläufig mit der AfD. Ziehen wir jetzt mal zum Ende dieser Sendung einen Strich unter das bisher hierhin Gehörte. Ist das so, wie eben angedeutet? Erleben wir gerade den nächsten Richtungskampf in der AfD mit?
Ja und nein. Also einerseits erleben wir schon einen Richtungskampf. Andererseits ist sozusagen die rechte Kontur der Partei auch schon ziemlich lange klar. Die AfD begann als Protestpartei schon damals mit einem rechten Anstrich, hat dann recht vehement versucht, zwei Wählergruppen abzugreifen, also einerseits so ein bürgerliches wirtschaftsliberales Klientel, andererseits schon auch damals ein rechtes bis rechtsradikales Klientel, das ist ein Spagat, könnte man sagen, und mit dem Weggang von Petri, die selbst schon völkisch in die Runde geworfen hatte, driftet die Partei immer weiter nach rechts außen. Also da gibt es eine gewisse Entscheidung, die gerade ansteht, auch weg von so einem neoliberalen Programm für eine Wirtschaftslobby und vielmehr zu so einem sozialnationalistischen Impuls, der auch von den Akteuren da ganz massiv vertreten wird dieser Tage. Also wir erleben schon einen Richtungskampf, andererseits ist er irgendwie schon entschieden.
Was Sie gerade erwähnt haben, also die Frage, die AfD ist ja ursprünglich mal gegen den Euro, aber auch mit einem neoliberalen Programm angetreten, wenn man das so nennen möchte. Und jetzt sagen Sie, da gibt es einen Kampf zwischen Neoliberalismus in der Partei, also um die Wirtschaftskompetenz, wirtschaftspolitische Ausrichtung oder Sozialnationalismus. Ist das eine hübsche Umschreibung für Nationalsozialismus?
Ja und nein. Also einerseits wäre es falsch, auch historisch falsch, beide Bewegungen in einen Topf zu schmeißen. Deswegen ist eine begriffliche Trennung schon sinnvoll. Andererseits sind die Konturen durchaus ähnlich, wie wir heute bei Pockenburg schon gehört haben, bei vielen anderen auch, Richtet sich da eine Sprache des Nationalsozialismus ganz deutlich Bahn. Also da wird eine ganz scharfe Freund-Feind-Unterscheidung kolportiert. Das ist sozusagen auch der Kern der ganzen Veranstaltung. Ein ganz, ganz emphatisches, biologisch verknotetes Wir gegen den bösen Fremden zu inszenieren. Das macht eigentlich den Markenkern der AfD aus und da werden Dinge aktualisiert, die wir von damals kennen. Das ist ja nichts Neues, auch schon die Debatte um Petris Begriff von völkisch, wir haben gerade Auszüge von Pockenburg gehört, das erinnert alles sehr stark an die Zeit. Insofern ist es ähnlich, aber man darf es natürlich nicht in einen Topf schmeißen.
Gut, dann sagen wir Sozialnationalismus dazu, wenn wir da weiter drüber diskutieren. Also Sie sagen jetzt, wenn man sich die Geschichte der AfD seit ihrer Gründung anschaut, ist das dann eine beständige Bewegung nach rechts?
Ja, aber schon von einem rechten Standpunkt ausgehend. Also von Anfang an war das schon zu erkennen, dass vor allem in dieser schroffen Freund-Feind-Unterscheidung eine ganz rechte, ganz starke rechte Kontur sich abzeichnete. Seither ging es immer weiter nach rechts und den Vorwurf, den ich da immer machen würde, ist, dass die bürgerlich-liberaleren Teile in der AfD ihre rechten Speerspitzen ja akzeptieren, tolerieren, akzeptieren und, das kann man jedenfalls vermuten, durchaus auch beklatschen. Also wer so viele rechtsradikale Akteure in einer Partei annimmt, akzeptiert und gewähren lässt, der macht sich mit diesen Positionen gemein und kann dann nicht mehr ernsthaft und überzeugend sagen, dass er eigentlich ja bloß eine bürgerlich-konservative Position vertreten will. Das geht nicht ganz zusammen.
Also Jörg Meuthen, der jetzt zu Poggenburgs Aschermittwoch-Rede gesagt hat, das ist eher grenzwertig, oder Gauland, der abgewiegelt hat, wie er das immer tut. Das wären dann sozusagen nur die Aushängeschilder, die ein altes Spiel spielen, aber mit dem aktuellen Zustand der Partei gar nichts mehr zu tun haben?
Das ist ein Spiel von Eskalation und Deeskalation, also von Grenzverschiebung, von einer ganz gewollten Logik der Eskalation, also eine Ausweitung der Kampfzone, immer weiter nach rechts die Sprache zu verschieben und dann sozusagen halbherzig zurückzurudern, um dann doch das eigene bürgerliche Klientel doch noch bei der Stange zu halten. Im Effekt sozusagen erleben wir ständig eine Ausweitung, eine Verhärtung, eine noch krassere Sprache, eine noch ausgrenzendere Sprache, noch mehr Gewaltfantasien in der Sprache. Die werden nur sozusagen für die Etikette, für die Medien nochmal kurz zurückgeholt, weil ja die Verantwortlichen da wissen ja selber auch, dass sie nicht ohne die Medien auskommen. Sie müssen also mit den Medien auf eine bestimmte Weise spielen. Und das machen sie in so einer ganz geschickten Rollenverteilung. Während die einen sozusagen eskalieren, tun die anderen so, als wäre das alles nur ein Mausrutscher, gab es da mal. So ein bisschen eine lustige Floskel dafür. Also man wäre mal so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Das ist wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen den zwei Lagern.
Nun wird immer wieder gefordert, Herr Feustel, auch von anderen Politikern, die AfD möge sich von den Rechtsextremen in ihrer Partei trennen. Wenn ich Sie höre, dann, wenn sie sich von denen trennt, ist eigentlich niemand mehr da, oder?
Das würde ich so sehen, ja. Vor allem geht dann die Kontur der Partei verloren. Weil, das hatten wir gerade schon gehört, die eigentliche Zerreißprobe für die Partei ist tatsächlich die zwischen Fundamentalopposition und Teil des Establishments. Jetzt verdienen einige Leute Geld über den Bundestag. Man gehört quasi dazu und muss innerhalb der Strukturen immer noch diese Fundamentalopposition spielen. Das ist die eigentliche Zerreißprobe. Die Rechtsradikalen werden schon lange, lange in der Partei nicht nur geduldet. Ich glaube, sie werden hinter vorgehaltener Hand von allen auch gefeiert dafür, weil der Kern, das eigentlich zentrale Argument ist der deutsche Opferkult. Wir armen Deutschen werden von allen möglichen Leuten ausgebeutet, zensiert oder was auch immer. Das ist die eigentliche Ideologie. Der Rest sozusagen ergeht sich dann in Flügelkämpfen in unterschiedlichen Positionen. Aber wenn sozusagen an den Kern der AfD geht, kommen wir immer wieder bei einer Position raus, die rechtsnational ist.
Robert Feustel, Politikwissenschaftler an den Universitäten Leipzig und Jena. Recht herzlichen Dank. Kleine Kümmelkunde für die AfD. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns natürlich wie immer nachhören unter www.hr2kultur.de.